Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und die meldet sich heute aus gut 1800 Meter Seehöhe. Daran erkennen Sie schon, meine Damen und Herren, wir sind nicht im schönen, warmen, gemütlichen Studio in Köln heute mit der Lebenszeit, sondern wir sind draußen und ich muss ehrlich zugeben und leider das Ihnen auch sagen, wir haben es hier wahrscheinlich schöner als im Studio, denn wir stehen in der prallen Sonne und vor uns breitet sich ein Alpenpanorama aus, von dem es schwer wird, Ihnen das zu beschreiben, aber wir versuchen es trotzdem. Andreas Stopp ist hier live hoch über dem Königssee. Wir senden heute aus der Bergstation der Jennerbahn. Die ist eben über Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land zu finden. Und hier dachten wir, ist der ideale Standort für das, was wir heute vielleicht auch mit Ihnen daheim gemütlich besprechen möchten. Nämlich, wie sieht es aus mit dem Skitourismus? Welchen Skitourismus werden wir uns noch leisten können in Zukunft? Welche Art Skifahren ist noch zeitgemäß und überschrieben? Haben wir diese Ausgabe der Lebenszeit mit dem Titel Die Lust am Wintersport. Und die Lust am Wintersport kann man hier oben geradezu greifen. Es stehen zwei Skifahrer und eine, weiß nicht, Skifahrerin, womöglich neben mir. Ich muss in diesem Fall mit den Skifahrern und charmanterweise beginnen, denn der eine von den beiden ist heute hier hochgekommen vom Tal mit seinen Tourenski. Das ist Fritz Rasp. Er ist Geschäftsführer der Tourismusinformation Ramsau, also nicht weit von hier wohnt er. Herr Rasp, erzählen Sie mal, Sie haben nicht die Bergbahn genommen.
Nein, also ich bin wahnsinnig gern natürlich mit Skien unterwegs in der Natur und deshalb habe ich mir gedacht, das passt mir gerade so rauf. Heute wunderschönes Wetter und auf dieser Bergstation der Jennerbahn mit den Ski raufzugehen, das ist ein Traum. Man hat ein Panorama, schöner kann man es nicht haben und deshalb bin ich zu Fuß unterwegs oder auf den Skien unterwegs.
Aber das Panorama hätten Sie genauso, wenn Sie einige Euro auf die Kasse der Bergbahn gelegt hätten und gesagt haben, in 10 Minuten bin ich hier hochgegondelt. Warum unterwerfen Sie sich der Tortur? Wie lange waren Sie unterwegs?
Ja, da halte ich es mit dem Philosophen. Nietzsche hat gesagt, so wenig wie möglich sitzen. Gedanken nachschweifen, der nicht im Stehen, im Gehen geboren ist. Insofern ist mir das lieber, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, wenn ich mich körperlich betätige, weil man damit auch natürlich ganz, ganz toll reflektieren kann, nachdenken kann. Und diese 1/4 Stunden da rauf, das war wirklich ein Traum.
Aber daran merken wir schon, dass Sie sehr gut durchtrainiert sind, weil 1/4 Stunde für den Höhenunterschied, wie viel?
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 700 oder 800 Meter waren es.
Ja, und Sie brauchen natürlich spezielles Equipment. Wir haben es hier vor uns. Es sind Ski, die ein wenig anders aussehen als Pistenski.
Ja, es ist im Grunde genommen ein bisschen ein kürzerer Ski, weil man ja im Gelände da dementsprechend auch mit Spitzkern machen muss. Es ist eine spezielle Bindung drauf, die man fixieren kann, wo man auch lose gehen kann. Und vor allen Dingen braucht man Felle dazu, zum Aufsteigen natürlich.
Die können Sie dann oben abziehen und dann eben entsprechend runterfahren. Jetzt wissen Sie, meine Damen und Herren, zu Hause immer noch nicht, wie das genau hier aussieht, wo wir stehen. Ganz kurz, aber doch noch, der andere Skifahrer, der ist tatsächlich mit der Gondel hinaufgekommen, denn der hat Pistenski. Dr. Robert Steiger, heute Morgen aus Innsbruck zu uns gekommen. Er ist Alpengeograf und Tourismusforscher. Beide Aspekte interessieren uns heute also sehr. Aus Innsbruck gekommen, Sie haben die Ski mitgenommen. Was fühlen Sie, was spüren Sie beim Skifahren?
Ja, Freiheit und Begeisterung. Also eigentlich egal bei welchem Wetter. Wenn das Wetter schlecht ist, ist der Schnee gut. Dann kommt Neuschnee und wenn die Sonne scheint, dann genießt man die Sonne. Und es ist für mich Sport. Es ist ein Beitrag zur Gesundheit für mich und es ist ein wichtiger Teil meiner Freizeitaktivitäten. Also ich bin fanatischer Skifahrer, sowohl auf der Piste wie auch im Gelände, also auch mit Tourenski. Heute mit Pistenski und ja, es sind immer schöne Tage.
Sieht man eigentlich, Herr Rasp, Ihre Aufstiegsspur, wenn wir hier runterschauen, von der Terrasse der Bergstation Jenneralm?
Ja, teilweise. Ich bin aber auch teilweise auf der Piste raufgegangen. Insofern ist es für mich auch immer wichtig, dieses Miteinander, Pistenskifahren und Tourenskifahren. Also da sollte man gutes Miteinander pflegen.
Robert Steiger, Sie haben in Innsbruck studiert. Geben Sie zu, die Wahl des Studienortes lag daran, dass man da von Innsbruck aus gut Skifahren kann.
War mit ein Grund. Also der Grund war, ich habe in München studieren begonnen und habe dann nach einem Jahr gesagt, also entweder ich höre ganz auf oder ich gehe woanders hin, weil die Verhältnisse damals nicht so optimal waren. Innsbruck war dann fast Zufall. Und da war dann schon der Grund, dass ich gesagt habe, gut, jetzt schauen wir mal, wie das mit dem Studieren so funktioniert. Und wenn nicht, notfalls gehe ich ein halbes Jahr Skifahren und mache was ganz was anderes. Ich bin dann aber hängen geblieben, weil eben die Bedingungen sehr gut waren zum Studieren und halt auch die Thematik Tourismus in Innsbruck einfach, also da habe ich das Forschungsgebiet vor der Haustür.
Und deswegen sind Sie heute auch bei uns schön und über das Tourengehen und das Tourengehen auf der Piste werden wir auch zu reden haben. In Fürstenfeldbruck ist er geboren, der Dr. Robert Steiger. Aus Kärnten, gebürtig aus Kärnten, ist Dr. Brigitte Schlögel. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
Sie ist Geschäftsführerin der Berchtesgadener Land Tourismus. Das ist eine GmbH, also Österreicherin, habe es gesagt, aus Klagenfurt, Publizistik, Politikwissenschaft in Salzburg studiert. Und zunächst mal, Frau Schlögel, ehe Sie auch uns ein bisschen Einblick geben in das, was Sie gemacht haben. Sie kommen ja aus der Seilbahnwirtschaft. Und das ist ein wichtiger Aspekt bei dem, was wir heute besprechen wollen. Skitourismus, wie weit ist er noch zeitgemäß? Was können wir uns leisten? Bitte beschreiben Sie mit mir, versuchen wir es miteinander. Sie können auch bei den Gefühlen anfangen. Wir haben ein unglaubliches Panorama, wir sehen aber nicht den Königssee.
Nein, von dieser Stelle aus nicht. Und wenn es wenn man da steht und rausschaut, ich kann gar nicht anders, als wie über Gefühle zu reden, weil das ist so imposant und so beeindruckend, aber nicht bedrohlich, sondern einfach genussvoll. So würde ich das jetzt einmal sagen. Es ist eine Winterlandschaft, sicher nicht so viel Schnee wie voriges Jahr, aber es ist Winter, wir sind im Hochwinter und wenn man darüber diesen klaren, hellblauen Himmel sieht, dann ist es einfach nur dastehen und auch einmal nicht denken. Ich glaube, das ist auch eine Art, die Berge im Winter zu genießen.
Wenngleich man ja, und so geht es uns Vieren, die wir hier stehen auf der Terrasse der Jenneralm, wir sind ja geradezu geblendet. Also die Sonne ist hinter den Bergen vor einer Dreiviertelstunde quasi hier oben aufgegangen. Es ist wirklich eine gleißende Helligkeit und die dominierende Farbe ist natürlich weiß. Auch darüber wollen wir was reflektieren, über das Weiß und was das Weiß mit dem Menschen macht, das Schneeweiß. Und wir sehen die dunklen Wälder. Wir sind ja hier oben, ja, weit schon über der Alpengeograf muss uns helfen, über der Baumgrenze in der Kampfzone. Wir sehen also unter uns hier unter der Terrasse einige Latschenhänge. Das sind diese Kiefern und Zirbelkiefern. Ach, er lacht schon. Ich muss fragen, was sind das für Gewächse?
Ja, also im Kampfbereich haben wir dann schon die Zirben, sind da schon unterwegs. Und ja, die Waldgrenze, hier müsste man jetzt so in der Kampfzone sein, in der Region. In Innsbruck ist das Ganze ein bisschen höher. Aber hier sind wir so bei den 1700, 1800 Meter, werden wir da in der Waldgrenze sein.
Frau Schlögel, aber an sich sind wir ja hier in einer Region, in der der Mensch gar nicht so richtig hingehört. Und auch wir würden ja jetzt hier nicht stehen, wenn es nicht eine Bergbahn gäbe.
Wenn Sie es so nehmen wollen, aber das ist sozusagen aus einer Zeit, ich glaube, die spielt jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Wir sind in einer im Süden des Berchtesgadener Landes und touristisch in einer, sagen wir, durchaus intensiv genutzten touristischen Region. Ich finde, dass eine Bergbahn wie die Jennerbahn in dieser Qualität einfach ein Teil dieses touristischen Angebotes ist und dazugehört.
Die Menschen genießen das auch. Sie haben hier zwei Reihen von Liegestühlen. Die ersten sitzen schon da drin und denen geht es einfach nur gut. Und sie gönnen sich womöglich einen Kaffee. Die Tische sind schon gedeckt fürs Mittagessen. Da gibt es alles vom Kaspressknödel bis zum Schnitzel, was sich halt so gehört, und den Almdudler und auch das Bier. Einige Meter sind vielleicht, nicht mal 100 Höhenmeter über uns, ist der eigentliche Gipfel des Jänner. Das ist für Sie ein wichtiger Berg, Herr Rasp.
Der Jänner ist durchaus, also ich sage jetzt einmal für die Pistenskifahrer, ein sehr, sehr wichtiger Berg. Die Tourengeher, die sind dann lieber am Watzmann oder am Hohen Göll oder im Steinen Meer, das sich vor uns ausbreitet. Also die mögen es da ein bisschen ruhiger, aber der Jänner ist schon ein absolut toller Skiberg bei uns im Berchtesgadener Land.
Ein wunderschönes großes Holzkreuz ist oben. Das lädt zur Besinnung ein und zum Gedanken machen. Wir wollen uns heute in der Lebenszeit eben diese Gedanken machen. Watzmann gerade, sehen wir den Watzmann von hier?
Nein, von hier sehen wir den nicht. Er ist jetzt genau hinterm jener Gipfel. Aber wir haben ein tolles Panorama. Vor uns ist der Karlersberg und der Fackstein und das Hagengebirge. Das wird im Kirchl, das ist also praktisch schon Salzburger Land, diese wunderbare Pyramide, das ist die Schönfeldspitze. Da haben wir noch den Hundstod zu sehen. Also ein wirklich tolles Panorama mit Steinen im Meer und Hagengebirge vor uns.
Das sind ja interessante Namen, die Ihre Berge hier tragen. Wir sind quasi an der Grenze, Frau Schlügel, zu Ihrem Heimatland Österreich.
Genau, also im Grunde genommen schauen wir da nach Österreich hinüber. Und ich habe ja im Salzburger Land relativ lang gearbeitet, auch in der Seilbahnbranche. Und irgendwie verbindet sich, oder in meinem Leben hat sich da so ein Kreis geschlossen. Ich finde das wunderbar, vom Süden nach Salzburg und jetzt ins Bayerische hinüber. Also ich fühle mich da rundum wohl und es ist einfach, in den Bergen zu leben, zu arbeiten, ist ein absolutes Privileg.
Mhm. Wir, und meine Damen und Herren zu Hause, das muss ich Ihnen auch dazu sagen, wir stehen hier in relativ leichter Bekleidung. Zum Skifahren wird das dann anders aussehen. Es ist so warm und die Sonne brennt so herunter, dass man tatsächlich im Hemd und T-Shirt oder in der leichten Jacke hier stehen kann. Was auf der anderen Seite aber extrem wichtig ist, eben auch die Ausrüstung, wenn wir dann später auch drüber reden, was man in den Bergen auch beachten muss. Ich lade Sie ein zu Hause, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Bemerkungen machen möchten zu unserem Thema. Wie schaut das aus mit dem Skitourismus? Wie nutzen Sie den Winter? Was bedeutet Wintersport für Sie? Wie leben Sie den Wintersport aus? Und welche Gedanken machen Sie sich vielleicht über die Zukunft des Wintersports? Was können Sie sich leisten? Was wollen Sie sich leisten? Finanziell meine ich das genauso, wie auch vielleicht unter klimatischen Aspekten. 00800, die Telefonnummer 4464 4464. Das kommt in Köln an. Mein Kollege Henning Hubert nimmt Ihre Anrufe auf und wir werden gleich dann zu ihm schalten. Und er wird uns eine Zusammenfassung dann bringen. 00800 446 44464. Wir drei gehen mal hinein, nicht weil es hier draußen nicht schön wäre, unter freiem Himmel im Sonnenschein Sendung zu machen, sondern weil ich damit auch meiner Kollegin Theresa Bohrer Gelegenheit geben möchte, die einige Meter entfernt steht von mir. Ich kann sie nicht sehen, und zwar dort, wo die Skifahrerinnen und Skifahrer ankommen aus dem Tal. Theresa, wie sieht es bei dir aus da oben?
Ja, hallo. Erstmal hier oben, wo die Bergbahn ankommt und wo auch der Sessellift ankommt, da ist noch nicht so viel los. Hier ist ungefähr jedes zweite Gefährt gefüllt mit Leuten. So langsam, trotz strahlendem Sonnenschein, kommen die ersten hoch, und es gibt vereinzelte Skifahrende, die sich langsam ihre Ski anschnallen. Einige wenige Snowboarder habe ich schon gesehen. Die wagen jetzt ihre erste Abfahrt. Ich werde im Lauf der Sendung noch schauen, ob hier noch mehr vorbeikommen, mit denen wir vielleicht auch sprechen können.
Ja, vielen Dank, Theresa Bohrer, vielen Dank für den Augenblick, und schön da oben wachsam bleiben, weil wir möchten ja gerne auch, da wir heute nicht so viele Anrufer direkt hier unterbringen, eben mit Ihnen, die Sie hier gerade in Ferien vielleicht sind und Skifahren, mit Ihnen sprechen. Jetzt wird es höchste Zeit, dass wir nach Wien schalten, denn es gibt einen weiteren Gesprächsteilnehmer, der uns bisher nur zuhören konnte, weil wir ihn von draußen nicht erreichen konnten. Professor Magister Peter Zellmann in Wien. Grüß Gott nach Wien.
Hallo, grüß Gott, guten Morgen.
Herr Zellmann, geben Sie auch bitte zu, Sie beneiden uns. Wir stehen draußen mitten in der herrlichen Alpennatur und Sie sitzen hoffentlich auch gemütlich in einem ORF-Studio in der schönen Stadt Wien.
Im ORF-Studio im vierten Bezirk in Wien, und wir haben leider Hochnebel und es ist nicht mit dem Jänner-Ausblick zu vergleichen.
Wenngleich der Nebel auch hier eine Rolle spielt, auch in den vergangenen Tagen. Der Königssee, dieses, wie soll man es nennen, dieses Naturwunder, dieser Inbegriff einer deutschen Landschaft, Gebirgslandschaft, Alpenlandschaft, ist zugedeckt gewesen. War er gestern Abend, als ich oben mal auf dem Jännergipfel war und runtergeschaut habe. Man sieht da einen Teil des Königssees von ganz oben. Aber er war zugepackt. Man muss wissen, dass da drunter der See ist, und er war halt unter Nebel. Also das ist im Moment die Wetterlage, aber wir sind halt weit über dieser Nebelgrenze. Professor Zellmann ist Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung in Wien. Sie haben ursprünglich mal Sport studiert, Herr Zellmann.
Richtig, ich bin in die Thematik Freizeit, Lebensstile, Zukunft über den Sport eingestiegen, und auch in meinem Leben hat von der Jugend an der Skilauf eine sehr, sehr große und prägende Rolle gespielt.
Jetzt könnte man ja sagen, Sie sind Österreicher, und für die Österreicher, ja, oder den Österreichern ist das Skifahren doch in die Wiege gelegt. War das immer so? Ist es immer noch so?
Ja, wir haben ja in vielen Sendungen, auch im ORF derzeit, die Frage, sind wir noch eine Skination? Skilauf ist für Österreich keine Frage, ein Stück weit Kulturgut und identitätsstiftend. Man muss aber sagen, dass emotional diese bedingungslose Nähe, die man von der Wiege an mitbekommt und mit 3-4 Jahren eigentlich auf Skier gestellt wird, diese emotionale Nähe, die lässt etwas nach. Und um es gleich vorweg zu sagen, dieser emotionale Ausstieg betrifft die großstadtnahen Skigebiete, dort, wo es nicht so leicht ist, am Wochenende oder geschweige denn am Nachmittag dem Skisport nachzugehen. Der Wintertourismus insgesamt ist von dieser Entwicklung allerdings, man kann einschränkend sagen, noch überhaupt nicht betroffen.
Wenn Sie auf die Emotionen abheben, woran mag es denn liegen, dass emotional das eigene aktive Skifahren eben abnimmt? Wenn man bedenkt, wie, ich meine das durchaus positiv, wie fanatisch die Österreicherinnen und Österreicherinnen ihren Skifahridolen zujubeln, wie ist
ja,
denn das
als Zuschauer, als Zuschauer sind wir ja nach wie vor fanatisch und fiebern mit unseren Skihelden mit. Nein, dieser emotionale Ausstieg hat mehrere Gründe. Denn man muss bedenken, dass es nicht mehr so selbstverständlich und leicht ist, im Alltag im Winter im Osten Österreichs oder in den großstadtnahen Skigebieten Ski zu fahren. Wir sind als Kinder mit dem Autobus in den Wienerwald 20, 30 Minuten gefahren und haben auf Schleppliftwiesen dort am Nachmittag nach der Schule Skilauf gepflegt. Das ist heutzutage eben nicht mehr möglich. Dazu kommt allerdings, dass ja auch das Angebot, das Freizeitangebot sich vervierfacht hat. Leider ist es vor allem das passive Freizeitangebot, das heißt der Computer, die Medien, Social Media, all das ist verführerisch, im kalten Winter zu Hause zu bleiben und die Freizeit ganz anders zu genießen. All das hat dazu geführt, dass letztlich in den 90er Jahren bei uns in Österreich die Skikurse, die Pflichtskikurse für Grundschüler und Sekundarstufe 1 mehr oder weniger nicht mehr verpflichtend, manche sagen abgeschafft wurden. Das heißt, wir haben heute eine Elterngeneration, die nicht mehr so selbstverständlich Skifahren gelernt hat, wie wir, und ihre Kinder tun das daher auch nicht. Und das alles gemeinsam, also die Schneeverhältnisse, Klimaentwicklung, das vergrößerte Angebot, auch wenn man so will, die Teuerung, obwohl die dramatisch und maßlos überschätzt wird, ja. Das ist vielleicht die dritte, vierte Aspekt, aber nicht der Hauptaspekt. All das zusammen hat dazu geführt, dass man diese emotionale Nähe verloren hat und sagt, ich kann auch anderes tun, und wenn sich's nicht unbedingt ergibt, dann steige ich eben langsam aus dem Volkssport aus.
So spricht der Wissenschaftler und der Analytiker Peter Zellmann. Wir wollen bei dem Emotionalen dann auch noch gleich nach den Nachrichten noch ein wenig bleiben. Sie haben, Herr Zellmann, Sie können es nicht sehen, ich habe hier 3 nickende Gesichter um mich herum. Frau Stügel, gerade noch. Müssen Sie vielleicht auch feststellen, dass es einen Abriss hin zu den jungen Leuten gibt? Oder was konstatieren Sie im Berchtesgadener Land, für das Sie ja zuständig sind? Sind die ganz Jungen weniger begeistert, als die Generation 60 plus es noch ist?
Na, wenn Sie von den Touristen reden, nein. Also das merken wir so nicht. Also wer begeisterter Skifahrer ist und der einen Winterurlaub macht, also wo Skifahren eine wichtige Rolle spielt, da sind auch die Jungen da. Aber natürlich diese Entwicklung, und die haben wir jetzt so wiedererkannt, weil ich komme ja auch aus einer Generation, da war im Winter, da bist du halt Skifahren gegangen oder Eislaufen aus. Und du hast jetzt einfach mit der Zeit so viele Möglichkeiten, und wir haben einmal in einem anderen Job in Niederösterreich einmal eruiert, der größte Mitbewerb für auch Ausflugsziele sind die großen Einkaufszentren, wo einfach die Familien am Samstag hinfahren, den Tag verbringen und dann sozusagen die Kinder herumrennen lassen. Und das hat ja, also das war früher nicht so. Und das ist diese Emotion und diese Bindung, die einfach nachgelassen hat zum Wintersport.
Meine Damen und Herren zu Hause, Sie wissen jetzt, worüber wir reden wollen. Unser Thema heute, wie schaut es mit dem Wintersport aus? Welche Lust haben Sie am Wintersport? Welcher Skitourismus, sind Sie der Meinung, ist noch zeitgemäß? Wir haben das gerade mit den jungen Leuten gehört, das werden wir gleich noch vertiefen. 00800, unsere Telefonnummer 4464 4464. Da kommen Sie nicht direkt zu mir auf die Jena Alm hier oben, 1800 Meter hoch, sondern zu meinen Kollegen im Kölner Studio, die werden das dann weiterleiten. Aber Ihre Anrufe, Bemerkungen sind sehr gerne willkommen. Sie haben gehört, Brigitte Schlögel war gerade die Stimme, Fritz Rass aus Ramsau ist bei uns, Robert Steiger aus Innsbruck, dort ist er Professor, Andreas Stopper Mikrofon, und wir werden uns gleich nach den Nachrichten dann wiederhören.
Das Wetter, der Schnee, die Geschwindigkeit, die Freude einfach am Wintersport im Freien.
Schnell den Berg runterfahren und so der Spaß am Fahren einfach.
Ich komme aus Österreich und wir werden jetzt schon mit den Ski geboren. Immer ein bisschen Herausforderung, ob man die Hänge zwingen kann oder nicht. Schöne Pisten, was sie hier erzeugen, die Landschaft. Das macht uns Spaß.
Wenn es Skiwetter ist und einfach das Lustigste ist einfach mit Freunden einfach zum Skifahren.
Die Bergwelt, definitiv. Und einfach Winterurlaub machen.
Und die technische Herausforderung. Ich fahre eigentlich seit meiner Kindheit. Und seit der Zeit haben sich auch die Ski weiterentwickelt. Und das stellt immer eine neue Herausforderung dar.
Ich finde es halt einfach toll, draußen zum Sein und im Schnee zum Sein.
Einfach Spaß an der Freude.
Ja, die Frage hätte ich Ihnen vielleicht vorher mal mitteilen sollen. Theresa Bora hatte gestern später am Nachmittag gefragt, was faszinierte Sie eigentlich am Skifahren? Da haben Sie ein wenig die Stimmen gehört der Menschen, die freudestrahlend hier hochkommen in der Gondel und sich dann auf dem Weg mit ihren Ski nach unten zu machen. Die Lebenszeit. Wir diskutieren über die Lust am Wintersport, heute aus gut 1800 Meter Seehöhe in der Bergstation der Jennerbahn, welche sich im Berchtesgadener Land befindet, hoch über Schönau am Königssee. Sie können, meine Damen und Herren, anrufen. Ich nenne gleich die Telefonnummer. Sie können auch schreiben, eine kurze, rasche Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Mein Kollege Henning Hubert in Köln wird Ihre Anregungen, Ihre Bemerkungen aufnehmen. 00800 geht also auch telefonisch aus ganz Europa kostenfrei für Sie. 00800 4464 4464, die Telefonnummer. Wir haben Sachverstand nicht nur aus allen Alpenländern zusammengeholt, sondern auch aus den verschiedensten Bereichen. Und Brigitte Schlögel, die hier bei mir steht, Robert Steiger und Fritz Rasp, die müssen sich kurz noch gedulden mit dem, was sie zu sagen haben. Und auch Professor Peter Zellmann, der in Wien zugeschaltet ist. Denn ich möchte ins Gespräch mit hineinnehmen Dr. Jens Badura, der uns, ich glaube, in Silvaplana jetzt hört. Ist es so, Herr Badura?
Nein, in Zürich. Gestern Silvaplana, heute Zürich.
Na, so reisen die Menschen herum. Jens Badura ist, und das ist spannend, Kulturphilosoph, er ist vieles, Bergwanderführer, ist er Kulturmanager. Er lehrt an der Hochschule der Künste in Zürich, deswegen erreichen wir ihn jetzt auch eben in Zürich. Er hat seinen Studentinnen und Studenten kurz Pause gegeben bis 11 Uhr, damit wir mit ihm reden können. Er stammt aus der Gegend hier, aus der wir senden. Und, Herr Badura, stimmt das? Sie leben mit einer Herde alpiner Steinschafe nicht weit von hier in Marktschellenberg?
Also, ich bin Betriebsleiterin, Stellvertreter. Meine Frau ist die Betriebsleiterin und die Steinschafe sind derweil in der Tat bei uns. Aber vor allen Dingen lebe ich ja mal mit meiner Familie.
Aber die Steinschafe spielen natürlich eine gewisse Rolle, wenn man sich mit ihrer Philosophie befasst. Was heißt das, Kulturphilosoph mit Hinblick auf Berge und auf Alpen zu sein?
Zweierlei. Zum einen finde ich philosophisch die Berge, insbesondere die Alpen, interessant, weil sie so etwas sind wie ein Display von gesellschaftlicher Entwicklung, in die alle möglichen Erwartungshaltungen hinein projiziert werden und man daher ablesen kann, was eine jeweilige Gegenwart erwartet, welche Sehnsuchtsinvestitionen sie macht, welche Erwartungshaltungen sie an Gegenwart und Zukunft hat. Zum Zweiten finde ich die Berge aber auch ganz praktisch interessant, weil sie ein Bereich sind, in dem ich mich viel bewege und da auch mir vor Augen führen möchte, was Menschen dazu motiviert, in die Berge zu gehen, ganz konkret dort rumzulaufen und welche Folgen das hat für diejenigen, die in den Bergen leben und sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen, dass viele Menschen die Berge interessant finden.
Dann bleiben wir zunächst vielleicht mal bei den Beweggründen. Von Ihnen heißt es, dass Sie mindestens einmal am Tag raus müssen, denn der Berg würde rufen. Was ruft er Ihnen persönlich denn zu?
Er ruft mir zu, dass die Bewegung in einem Zusammenhang, der stark prägt, weil es starke Orte sind, weil es kraftvolle Orte sind, ohne das jetzt esoterisch sagen zu wollen, dass die Bewegung in diesen Orten Perspektiven ermöglicht, die das Denken mobilisieren und den Körper und das Denken zusammenführen. Und dabei Nietzsche bleibend würde ich sagen, ich möchte keinem Gedanken trauen, wo der Körper nicht auch ein Fest feiert. Und das ist etwas, das, wenn es denn irgend geht, in Zürich geht es nicht so gut. Insofern bin ich heute nur mäßig ausgelastet, das anbetreffend. Wenn es irgend geht, dann möchte ich dem auch nachgehen bzw. hochgehen.
Das können Sie nicht wissen, Herr Badura, aber sozusagen der Nietzsche, der Gute, wäre wohl heute der Sechste in unserer Runde. Denn gleich am Anfang hatte Fritz Rasp, der mit seinem Tourenski hier hinaufgekommen ist, zu uns auch schon Nietzsche zitiert und mit anderen Worten weitergegeben. Der Geist funktioniert einfach draußen anders. Mag das, Herr Zellmann? Da muss ich Sie mal fragen, kennen Sie Herrn Badura? Herr Zellmann, ich darf Ihnen Herrn Badura vorstellen. Herr Badura, ich darf Ihnen Herrn Zellmann in Wien sitzend im ORF vorstellen. Herr Zellmann, kennen Sie Herrn Badura?
Von der Literatur her, aber nicht persönlich.
Ja, wie werten Sie das? Funktioniert der Geist im Freien wirklich anders? Mag das ein Grund sein, warum wir so gerne auch im Schnee sind?
Für viele Menschen sicher. Ich bin bei solchen Zitaten, bei solchen Kurzüberschriften oder Erziehungsanleitungen immer gegen die Verallgemeinerung. Also was für einen Großteil der Menschen gilt, das mag diesen Teil wirklich eine Motivation sein, dass das für alle so ist und sein muss. Das ist sicherlich manchmal etwas überzogen dargestellt.
Herr Badura, was macht diese Landschaft der Berge, dieses zerklüftete Panorama, das wir ja hier auch sehen heute Morgen, meine Damen und Herren, wir können es Ihnen nur beschreiben, dieses zerklüftete Bergpanorama, Winkel, gerade Abrisse, gestern Abend hat man auch Schnee abrutschen hören und sehen, das sind also spektakuläre Ereignisse hier in den Bergen, was macht das mit unserer Seele, diese Zerklüftung der Umwelt?
Ich würde da drei Ebenen unterscheiden, eine existenzielle, eine emotionale und eine praktische. Die Berge uns gegenüber ein Stück weit in Wirkung bringen. Das Existenzielle ist, dass wir vertikale Wesen sind. Wir schauen in den Himmel, die Berge sind dem Himmel näher und nicht umsonst wohnen nicht nur im Christentum die Götter im Himmel. Das heißt, dieses über den Boden und seine Bodenbindungskraft hinausgehende Ziehen nach oben, das ist etwas, was Berge ein Stück weit materialisieren. Das Emotionale ist, dass sie, und Sie haben es angesprochen, aufgrund ihrer geomorphologischen Dynamik natürlich ein Stück weit als Seenlandschaft funktionieren. Teil der Tränengipfel der Gefühle sind nur zwei der sprachlichen Bilder, die wir dafür verwenden. Und rein praktisch provozieren uns Berge früher dahingehend, dass sie nur unter größten Gefahren überwunden werden konnten. Heute, weil sie uns der Herausforderung bieten, uns quasi zu spüren in dem Moment, wo wir hinaufgehen, hinaufklettern müssen, wo wir also mit unserer Begrenztheit konfrontiert werden, aber diese Begrenztheit auch erfahrend überwinden können und damit wir uns selbst auch spüren können. Und dieses Gemisch aus den drei, würde ich sagen, beeindruckt uns, zieht uns an, lässt uns Berge interessant, attraktiv empfinden.
Jetzt muss ich doch ein, zwei Strophen auch noch konkreter werden. Unsere Fragestellung, welcher Skitourismus ist noch zeitgemäß? Herr Badura, zunächst Sie und ich frage dann auch die anderen Gäste, um konkret zu bleiben. Sie, Herr Badura, haben mal gesagt, die Skikultur verändert sich. Was heißt das? Werden wir uns in Zukunft noch diese Art Skitourismus leisten können, die wir kennen bisher im Alpenraum?
Ich weiß nicht genau, inwiefern ihr jetzt schon dieses Thema angesprochen habt, aber Mir scheint es schwierig, da nur einen Punkt rauszugreifen, dass die Skikultur sich verändert, dass es nicht mehr selbstverständlich ist. Das hieß es gerade eben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Österreicher auf Skiern geboren wird. Das ist eben nicht mehr der Fall. Es gibt heute große Programme, um eine junge Generation überhaupt wieder zum Skifahren zu motivieren. Also, dass die Skikultur sich verändert und man nicht mehr selbstverständlich den Winter auf Skiern verbringt, das ist eine Dimension des Ganzen. Es ist aber auch so, dass sich das Verhalten der Leute, sehr spontan Freizeitkultur zu organisieren, verändert hat. Also die mögen schon Skifahren, aber sie mögen eben möglicherweise auch gleichzeitig noch was anderes machen und müssen sich entscheiden, was sie tun. Und mal entscheiden sie sich für dieses, mal entscheiden sie sich für jenes. Also das Verändern der Skikultur hängt im Zusammenhang einer Veränderung, Dynamisierung von Freizeitkultur insgesamt. Und die ist natürlich auch für den Wintertourismus und seine Organisation relevant.
Und die Frage,
können wir uns das leisten? Bitte?
Herr Badura, jetzt bin ich Ihnen ins Wort gefallen. Entschuldigung, Sie haben gleich die Gelegenheit, Ihren Satz zu Ende zu führen. Können wir uns das leisten? Das ist übrigens eine gute Rampe, die können wir an alle Gäste fragen. Erstmal gerade wollte Brigitte Stögel gerade reingrätschen, Berchtesgadener Landtourismus, die hier bei mir steht.
Aber ich will natürlich nicht in die Worte von Jens, hallo Jens, hineingrätschen. Aber es hat sich natürlich gezeigt, jeder Wintertourismus, wir haben eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer auch im Winter von 5 Tagen. Im Sommer ist es noch kürzer. Das heißt, dass unsere Gäste mehr machen. Sie fahren öfter im Jahr auf Urlaub und das verkürzt die Zeit. Und wenn sie im Wintertourismus sind, dann ist es nicht so wie früher. Oder es gibt immer weniger, die einfach auch Schneeschuhwandern, man geht auch Rodeln, man geht auch Langlaufen, man geht auch Bobfahren, wie bei uns da in Berchtesgaden. Also es wird immer breiter und der Skilauf ist eine Art der Bewegung im Winter.
Eine unter vielen anderen. Robert Steiger, Universität Innsbruck. Wann ist eigentlich die Lust aufs Skifahren am größten? Die Frage fällt mir gerade ein bei der Gelegenheit. Muss da erst der Schnee gefallen sein?
Ja, also wenn man sich die Übernachtungszahlen anschaut, dann haben wir Weihnachten einen Höhepunkt und dann noch einmal im Februar, also zu den Ferienzeiten. Ein bisschen paradox ist, wenn man so in die Skigebiete reinschaut, dass sobald sozusagen gesagt wird, jetzt ist geöffnet, dann geht's los. Also ob das November ist oder Oktober ist, ist dann relativ egal. Also man sieht zum Saisonstart, egal ob Schnee liegt oder nicht, ein gewisser Teil der Leute will Skifahren. Das ist vielleicht nur ein kleiner Teil der Leute. Aber da ist ein Markt da. Dagegen, wenn wir maximale Schneehöhen haben, das ist meistens so gegen Ende des Winters, je nach Höhenlage März, April, dann bricht die Nachfrage ein, dann gehe ich lieber Radl fahren oder golfen oder was auch immer. Und das ist eigentlich sehr schade, weil sozusagen die Nachfrage nicht optimal mit der Schneeverfügbarkeit zusammenhängt. Und deswegen muss man eben möglichst früh beschneien, damit man diese Nachfrage bedienen kann und Geld verdienen kann.
Herr Professor Zellmann, Sie haben gesagt, die geschlossene Schneedecke ist ja nach wie vor noch da, aber sie würde nicht reichen, wenn ich Sie richtig ich zitiere, für den Massentourismus. Daher geht es nicht ohne Kunstschnee. Wie meinen Sie das?
Ja, es gäbe ohne den, wie man in Insiderkreisen sagt, technisch erzeugten Naturschnee längst keinen Wintertourismus mehr. Also selbst in den höheren Lagen ist die Beschneiung notwendig, um jene kompakte 30, 40 Zentimeter dicke Pistenschicht zu produzieren, die dann eine Saison lang hält. Also ohne Beschneiung wäre das, was wir heute unter Skitourismus, Skiurlaub verstehen, längst nicht mehr möglich.
Ist denn die Beschneiung, wir haben das jetzt gelernt, wie war das, technisch bereitgestellter Naturschnee, der aber Kunstschnee ist?
Frau Stögel, Sie wissen, der Kunstschnee ist ja ein Unwort, weil damit hätte man ja eine künstliche Aufrechterhaltung des Skilaufens quasi assoziiert. Und daher hat man sich vor einigen Jahren, nachdem es bei uns in Österreich verbindlich ohne chemische Zusätze, sondern nur mit Wasser gearbeitet wird, Kälte und natürlich Energie, hat man den Begriff der technisch erzeugte Naturschnee gewählt.
Und was machen wir mit der aggressiven Vokabel der Schneekanone?
Ja, die ist dann jene, die den technisch erzeugten Kunstschnee in die Landschaft sprüht. Die Schneekanonen oder Lanzen oder wie immer sind ja nur der Verteiler des Schnees.
Fritz Raspe, Touristeninformation Ramsau. Sie sind mit den Tourenski hergekommen. Ihnen kann es doch eigentlich auf bayerisch gesagt wurscht sein, ob und wie viel Schnee liegt. Sie kommen irgendwie auf Ihre Kosten. Wenn Schnee da ist, dann gehen Sie mit den Tourenski. Und wenn kein Schnee da ist?
Dann gehen wir zu Fuß auf die Mordauem oder ins Glasbachtal rein. Also das ist schon die Philosophie der Bergsteigerdörfer beispielsweise, dass man halt auf Kunstschnee, wie man das auch immer bezeichnen möchte, für mich ist es einfach künstlich erzeugter Schnee, dass man darauf angewiesen ist, wenn man ein Skifahrerangebot hat. Aber wir im Bergsteigerdorf wollen also diese ganze breite Palette von Winterwandern und von Naturgenuss auf sehr natürliche Weise eher in den Vordergrund stellen.
Da Sie es gerade ansprechen, das ist eben auch ein Grund dafür, warum wir heute mit dieser Ausgabe der Sendung Lebenszeit hier sind. Es gibt einen interessanten Kontrast eben zwischen Ramsau, woher der Fritz Rasp kommt, welches ein Bergsteigerdorf ist. Das sind ganz strenge Kriterien, die erfüllt sein müssen, um sich so nennen zu dürfen. Das ist ein Prädikat. Und eines ist, glaube ich, auch, über das können wir ja heute reden, dass Sie in diesem Sinne keine Aufstiegsanlagen haben und die Berge nicht in Seile legen. Sieht es so aus?
Ja, also nicht ganz so. Es gibt ein ganz kleines Skigebiet mit einer Doppelsesselbahn und zwei Schleppliften. Mit Naturschnee wohlgemerkt. Und das wird natürlich auch von unseren Gästen ganz gerne in Anspruch genommen. Es gibt eine Rodelbahn darunter, die ist sehr beliebt. Aber das ist nicht unser Hauptaugenmerk. Bei uns ist ganz klar die ganze Bandbreite vom Skitourengehen, von den Schneeschuhtouren bis Pferdeschlittenfahrten in den Nationalpark, das ist bei uns ein breites Angebot und das wird, ich denke, für die Zukunft immer besser angenommen.
Aber was sagen denn Ihre Mitbürger in der Gemeinde? Gibt es da nicht welche, die sagen, naja, wollen wir es nicht so machen wie die Schönauer, die haben da einen super Lift und da kommen die Touristen und die lassen jede Menge Geld da? Wie funktioniert denn das bei Ihnen zu Hause in Ramsau?
Naja, ich glaube, wenn die Einheimischen mal richtig Skifahren wollen, dann fahren sie einfach 10 Kilometer rüber zum Jänner. Also insofern ist das Angebot ja auch sehr, sehr wertvoll, weil auch unsere Gäste hier Skifahren, wenn sie denn Skifahren wollen. Aber wie die Frau Dr. Schlögl schon gesagt hat, die Bewegungsaktivität der Urlauber, die ist sehr differenziert. Und die gehen einen Tag zum Skifahren und fahren zum anderen Tag mit der Pferdekutsche zur Wildfütterung und gehen den nächsten Tag zum Winterwandern. Also da haben wir wirklich ein schönes Angebot.
Herr Badura, sind wir manchmal gedanklich vielleicht, wie soll ich sagen, zu extrem unterwegs, indem wir überlegen, Skifahren ja auf jeden Fall oder Skifahren nein auf keinen Fall. Wir hören ja hier gerade, dass auch dieser Kontrast Schönau, Ramsau einer der Ergänzung wohl auch ist, also in einem nah erreichbaren Gegend kann jeder alles machen, was er will. Wenn er alleine sein will, ist er alleine im Wald, aber wenn er mal das Pistenskivergnügen haben will, dann fährt er eben hinüber zur Jenabahn. Müssten wir lernen, toleranter zu sein und zu sagen, naja gut, wenn jemand ein Skigebiet haben will, dann fährt er ein Skigebiet. Wenn die Gemeinde sagt, wir möchten das gerne ausbauen, dann sollen die das halt ausbauen und die anderen entscheiden sich wie die Ramsauer für eine andere Gangart.
Ich glaube, man muss da zwei Ebenen voneinander unterscheiden. Das eine sind die Erwartungshaltungen derjenigen, die in die Skigebiete möchten. Da muss man sehen, da gibt es unterschiedliche. Wir haben mehr und mehr die Touren gehen, wobei Skitouren gehen auch nochmal genauer anzuschauen ist, gehen die wirklich Skitouren oder gehen die auf der Piste hoch und fahren dann runter. Es gibt also Leute, die wollen wirklich Skigebiete nutzen und ich halte es durchaus für sinnvoll, dass man denen auch große Skigebiete anbietet, in denen sie genau das tun können, was sie wollen, nämlich Skifahren in einem entsprechenden Umfang und in einer entsprechenden abwechslungsreichen Skiinfrastruktur. Auf der anderen Seite haben wir viele andere Angebote. Das wäre schön, wenn wir quasi unsere Freizeitkultur im Winter dahingehend verändern könnten, dass man auch bezüglich der Angebote breiter aufgestellt wird. Aber was meines Erachtens schwierig ist, wenn das Skifahren die hauptsächliche Erwartungshaltung ist, überall neben den großen Skigebieten, die man vergleichsweise gut managen und auch vergleichsweise gut lenken kann, was an Verkehrsaufkommen, was an insgesamt Intensität der Besuche da ist, wenn diese Steuerung nicht vorhanden ist und wir überall Kleinskigebiete haben, dann würde ich sagen, ist das möglicherweise nicht der optimale Weg, wenn wir die verschiedenen Faktoren, die hier eine Rolle spielen, nämlich was wollen die Leute, wie wirtschaftlich können wir damit umgehen und was heißt das für die Natur, wenn wir dieses Zusammenspiel sinnvoll handeln wollen. Und ich denke, man darf es sich nicht so einfach machen und zu sagen, wir können jetzt einfach umstellen von Skifahren im klassischen Sinne. Man ist seine Zeit über auf der Piste, es ist weiß, es ist schön, es ist nicht zu voll. Auch wir machen ein variables Winterangebot, je nach Schneelage. Das klingt gut, ist aber, denke ich, nicht so ohne weiteres umzusetzen. Wir sollten denjenigen, die wirklich Skifahren wollen, diese großen Skigebiete in einer sinnvollen Mischung aus Erwartungsbefriedigung und Akzeptabilität, was das Management, was die Naturfolgen angeht, anbieten. Wir sollten auf der anderen Seite aber schauen, dass wir nicht daneben noch jede Menge Kleinskigebiete aufrechterhalten, die in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich sind, sondern da versuchen, diesen Kulturwandel herbeizuführen, was eine neue Winterfreizeitkultur angeht.
Robert Steiger, Uni Innsbruck.
Also ich würde jetzt da zum Teil zustimmen, wobei wir brauchen auch die kleinen Skigebiete, um die Nachfrage zu generieren. Also gerade in Großstadtnähe, dort kann ich relativ günstig das Skifahren lernen, ohne großen Aufwand. Und es ist auch die Frage, ob man das als Angebot für die einheimische Bevölkerung bereitstellen will. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, ich meine, man spricht oft davon, es ist besser zu konzentrieren und die Nutzung auf bestimmte Räume zu beschränken und andere wieder freier zu machen. Dann bekommen wir aber andere Konzentrationsprobleme, wie zum Beispiel beim Verkehr. Also in Tirol haben wir das in einigen Tälern, die Problematik, dass man dort, um hinein und herauszukommen am Samstag, wenn man dort wohnt, besser nicht ins Auto steigt, sondern sich einen anderen Tag überlegt, wo man dann irgendwo hinfährt, weil man einfach auf der Straße nicht weiterkommt. Das heißt, da sehen wir heute schon Kapazitätsprobleme, jetzt gar nicht im Skigebiet, sondern bei den Zulaufstrecken. Und das wird künftig tendenziell eher noch schwieriger werden, wenn wir davon ausgehen, dass der Klimawandel zum Beispiel dann auch zu weniger Skigebieten führen wird, dass weniger wirtschaftliche aufgelassen werden. Dann wird sich die Nachfrage auf die Gunsträume konzentrieren.
Peter Zellmann, aus Wiener Sicht, aus der Sicht des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, wie sehen Sie das? Wir können ruhig da mal beim Beispiel Pitztal, Ötztal bleiben. Da ist ja der Gletscherzusammenschluss in der Planung sehr hart und heiß umstritten. Man möchte diese beiden, oder es gibt eine Planung, diese beiden Skigebiete zu vernetzen, sodass ein ganz großes entsteht. Ist das der Weg in die Zukunft, zu konzentrieren, dort richtig reinzupowern?
Das ist sicher nicht der Weg, vor allem sicher nicht der alleinige Weg, aber er ist nicht auszuschließen. Und das ist genau der springende Punkt bei der aktuellen Diskussion. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Skilauf die Hauptmotivation für 80% der Winterurlauber in den Alpen ist. Also die Hoffnung, dass wir statt Skilaufen dann Schneeschuhwandern, Rodeln, Eislaufen, spazieren gehen, da ist der Wunsch der Vater des Anbietergedankens. Denn wenn ich einen Winterurlaub verbringe, dann bleibt der Skilauf die Hauptmotivation, dass man mit alternativen Angeboten ergänzen kann, schlechte Schneelang überbrücken kann, das auch soll, Menschen langsam zu Alternativen hinführen. Das ist keine Frage, das ist vernünftig und weiter zu verfolgen. Aber zu glauben, dass wir in den nächsten 10 Jahren den Skilauf als das Hauptmotiv und das Hauptangebot im Wintertourismus in den Alpen ersetzen können, das ist eine Mär. Das ist eine Fiktion, die sich so in so kurzer Zeit sicher nicht umsetzen lässt. Das heißt jetzt, für die Erweiterungen von Skigebieten, für all diese Planungen, wo Ökologen, Umweltschützer warnen, wo Täler sagen, ja, aber wir leben ja wirtschaftlich davon, versteht uns doch. Also diese notwendige Harmonie von Ökologie und Ökonomie, das ist die Hauptaufgabe der Tourismuspolitik und der Tourismuswirtschaft. Hier gibt es keine Patentrezepte. Hier muss man mit den Betroffenen, das sind die Gäste wie auch die Einwohner als Gastgeber, also die Erwartungshaltung an der Gäste und die Bedürfnisse der Einwohner, das zu berücksichtigen, ist das Allerwichtigste. Experten von außen können beraten, können ergänzende und ganz wichtige Grundlagen liefern, aber die Entscheidungen müssen vor Ort fallen.
Herr Zellmann, vielen Dank. Das war geradezu schon ein Plädoyer. In 30 Sekunden wird unsere Leitung gekappt nach Zürich. Deswegen ganz kurz, Jens Badura, vielen Dank, dass Sie mit zugehört haben und mitdiskutiert haben. Wir haben gar nicht gesprochen über Ihr Bergkulturbüro, was Sie ja in Schönau haben. Ist das eine Alternative, wenn man sich dort, und Sie haben nur 30 Sekunden für die Antwort, ist es eine Alternative, statt Skifahren sich mal mit Bergkultur zu beschäftigen?
Sicher ein, ich würde aber an das eben Gesagte anschließen. Die Motivlage der meisten Menschen, die kommen, die kann man nicht ignorieren. Ich wollte auch nur, um das noch gerade zu stellen, nicht für die Abschaffung von Kleinskigebieten plädieren, sondern dafür, sie nicht aufzurüsten, sondern diese Aufrüstung zu konzentrieren. Und vielleicht noch als letzten Punkt. Ich glaube, wichtig bei diesen Großskigebieten, bei der Konzentration ist, dass man da von allen Seiten fair miteinander redet. Und da möchte ich mir auch anschließend Stakeholder einbeziehen. Und zu fair gehört auch, dass Skigebietserweiterung und Neuerschließung sauber getrennt gehören. Pitztal-Ötztal ist de facto ein neues Skigebiet und nicht eine Erweiterung.
Jens
da wäre an dieser Stelle Ehrlichkeit gefragt.
Danke. Fortsetzung der Lebenszeit nach den Nachrichten.
Ich mache manchmal mit beim Tourengehen, wobei das ja auch mit dazugehört zum Skifahren irgendwie.
Wandern, Langlauf, wenn es bei uns geht. Wir sind im Flachländer, also da gibt es nicht immer Schnee, aber wenn es geht, dann machen wir Langlauf.
Eisstock schießen, Rodeln.
Ja. Wir haben Snowboarder.
Ab und zu Touren gehen, genau. Naja, Schlittschuh fahren.
Ich gehe noch Langlauf, Skaten. Das ist... Wenn man Skifahren kann, ist Skaten auch nicht so schwer und ist eine gute Sache für die Kondition.
Ich gehe manchmal Skitouren und sonst Schlieren fahren und Schneeballschlacht, aber sonst mache ich nichts.
Eis essen.
Ja, Herr Steiger, das geht schon ein wenig zäh. Das sind Stimmen, die Theresa Bohrer gesammelt hat auf die Frage, was machen Sie denn sonst so, wenn Sie nicht Skifahren? So richtig viel fällt einem da eigentlich nicht ein, oder? Täuscht das?
Es, glaube ich, kommt darauf an, wen man fragt. Also wenn man die Skifahrer fragt, was sie als Alternative gerne tun würden, dann kommt wahrscheinlich nicht viel, weil wenn meine Hauptmotivation das Skifahren ist, dann will ich das und nichts anderes. Und wenn es dort nicht geht, wo ich gerade bin, dann fahre ich woanders hin. Also das zeigen immer wieder die Studien. Aber ich denke, es gibt ein enormes Potenzial an Nicht-Skifahrern, die auch vielleicht gerne Urlaub machen würden in der Winterzeit, unabhängig davon, ob Schnee liegt oder nicht. Und ich glaube, wir müssten uns dieses Potenzial genauer anschauen. Und mir ist jetzt keine Studie bekannt, die sich das mal genauer anschauen würde. Was wollen diese Gäste? Welche Produkte könnten wir kreieren, dass wir diese Leute im Winter in die Berge bekommen? Die meisten Studien schauen immer drauf, was könnte man den Skifahrern anbieten, wenn es schlechter zum Skifahren geht. Und das, glaube ich, ist der falsche Weg.
Brigitte Schlögel, Berchtesgadener Landtourismus, haben Sie eine Antwort auf die Frage, was wollen die Menschen eigentlich, die kommen?
Also bei uns einfach die Natur genießen, die Berge genießen, natürlich auch die Bewegung in der freien Natur. Da gehört Skifahren dazu und alles, was ich vorher auch schon gesagt habe. Aber es gibt ein Thema, das wir auch im Berchtesgadener Land auch stark anbieten oder alles, was dazugehört. Und wir haben noch nicht über die Gesundheit und die gesundheitlichen Auswirkungen gesprochen, die der Skilauf hat per se, aber auch der Aufenthalt im Winter in der freien Natur. Und das ist für uns ein Thema, mit dem wir uns jetzt innerhalb der BGLT, also Berchtesgadener Landtourismus, immer stärker beschäftigen, weil das eine Motivation sein kann, im Winter einmal eine Woche eine Auszeit zu nehmen.
Reichenhall belegt das ja, also Kultur und Gesundheit sind im Berchtesgadener Land. Einmal Berchtesgaden, das ist ja eine der beiden touristischen Marken. Berchtesgaden eher Natur und Sport und Reichenhall dann Kultur und Gesundheit. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, es muss divers aufgestellt sein. Herr Zellmann, bitte relativ kurz, also Sie müssen uns noch mal helfen. Wenn sich eine Gemeinde entschließt, das Skigebiet nicht auszubauen oder eher sogar zurückzufahren oder es in Form einer Genossenschaft, wie es die Ramsauer gemacht haben, gerade noch so am Leben zu erhalten, zur Gaudi, muss man dann den Skifahrer umerziehen oder ist es nicht logischer, eine neue Touristenklientel überhaupt in die Gemeinde zu bekommen?
Das ist ja das Hauptproblem und Kollege Steiger hat es ja angedeutet. Es geht um das Potenzial der Nicht-Skifahrer. Denen allerdings zu unterstellen, man wüsste schon, was sie brauchen, das ist eben der Fehler. Wir haben keine Grundlagenforschung für einen Winterurlaub ohne Schnee. Da gibt es viele Ideen, viele Nischenangebote. Da gibt es, wie ich es vorher schon gesagt, den Wunsch als Vater des Gedankens. Die Menschen müssten doch und sollten doch erkennen. Und dann gibt es den großen Faktor der Erziehung der Urlauber. Und vor dem warne ich. Urlaub ist die emotional zweitwichtigste Zeit im Jahr nach Weihnachten. Auf das freuen sich die Menschen ganz besonders. Da sind Erwartungshaltungen und Bedürfnislagen sehr hoch. Da sollte man sich in erster Linie mit dieser Bedürfnislage auseinandersetzen und behutsam damit umgehen, Menschen im Urlaub, Erwachsene im Urlaub zu einem anderen Verhalten zu erziehen. Davon warne ich, weil eine breite Mehrheit der Menschen das sicher nicht möchte.
Herr Zellmann, vielen Dank und bleiben Sie bitte noch weiter bei uns bis 11:30. So lange dauert ja unsere Sendung Lebenszeit heute aus der Bergstation der Jännerbahn hoch über den Nebelschwaden in gleißendem Sonnenlicht ausgebreitet hat sich vor uns ein gewaltiges Alpenpanorama. Ich muss mal eine kurze Pause sozusagen einlegen, denn freundlicherweise ist zu uns hier an den Moderationstisch gekommen Maria. Ich kenne den Nachnamen gar nicht und Maria, das muss ich kurz erzählen, als wir, die Theresa Bora und ich, gestern Abend dann nach den Vorbereitungen hier mit Ski lustig dann herunterfahren wollten bis ins Tal. Und wir waren so ziemlich die Letzten, die hier oben noch waren und der Liftbetrieb schon eingestellt. Da standen im Schnee noch zwei Menschen in knalligem Rot. Eine war die Maria auf den Armen, Bergwacht und Skiwacht. Oh, dachte man, das sind Offizielle, mit denen müssen wir uns anfreunden und mal fragen, was wir jetzt da eventuell verkehrt machen. Und die Piste ist gesperrt und wir haben auf der Art und Weise sind wir ins Gespräch gekommen und Maria, obwohl sie hier aufpassen muss auf den Skibetrieb, wird uns ein bisschen erzählen, was ist das, was die Menschen auf den Pisten eventuell falsch machen können. Also eine gesperrte Piste zu fahren verbietet sich.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht, sage ich jetzt mal, zu empfehlen, weil die Piste da nicht präpariert ist. Man fährt halt dann auf eigene Gefahr runter und muss dann schon aufpassen. Also das können gute Skifahrer machen, aber Skifahrer, die nicht so gut auf die Ski stehen, die sollten davon Abstand nehmen, also ganz klar.
Worauf passt ihr auf? Was ist eure Arbeit von der Skiwacht? Die Skiwacht ist ja geht auf eine Initiative des Deutschen Skiverbands zurück.
Genau, wir sind beim DSV angestellt, wir sind da für die Sicherheit auf der Piste. Wir machen regelmäßig Kontrollfahrten, schauen, ob irgendwo Gefahrenstellen auftauchen. Also gerade im Frühjahr aussehe, kann es einmal sein, dass irgendwo der Schnee wegschmilzt und dann sind Löcher da. Wir schauen, ob die Beschilderung passt und sind einfach ein Ansprechpartner für den Bürger, sage ich jetzt mal. Und wenn natürlich ein Unfall passiert, dann kümmern wir uns um die Versorgung und bringen den gut runter.
Was macht euch denn mehr zu schaffen? Die Pisten-Skifahrer, die schön mit dem Lift hochfahren und dann die präparierten Pisten hinunter? Oder eventuell die Tourengeher, die seitlich die Piste benutzen, um hochzugehen oder sogar im Dunkeln aufsteigen und dann mit Stirnlampe runterfahren?
Ja, die Tourengeher sind natürlich ein großes Problem. Also nicht immer natürlich, aber es gibt viele, die uneinsichtig sind, die, wenn gerade die Piste auch präpariert wird, überhaupt nicht einsehen, dass da nicht aufgehen dürfen. Und es ist halt lebensgefährlich. Ganz klar, also wenn da mit Winde und Sonstiges gearbeitet wird, dann ist es klar, dass ich da nicht aufgehen soll. Manche sehen das halt überhaupt nicht ein, die sind so egoistisch, dass sie sagen, nein, ich mag jetzt da aufgehen. Und dann kommt es halt schon öfter mal zum Streit. Ja.
Also nicht jeder ist unbedingt ganz einsichtig.
Nicht jeder, also es gibt natürlich viele, die gehen am Rand, die halten sich an die Regeln. Es gibt da, sag jetzt mal, Regeln auf der Piste für Tourengeher, aber nicht jeder, ja.
Fritz Rasp ist noch bei uns und ich muss gleich noch was richtigstellen, was Ramsau betrifft. Das Bergkulturbüro, was der Herr Badura betrifft, das ist in Ramsau. Ja, ist wichtig.
Ja, ist schon wichtig, weil der Jens Badura mit uns wirklich sehr, sehr gute Aktionen macht und im touristischen Bereich ein sehr guter Ratgeber ist. Aber was ich zum Skitourengehen noch sagen möchte, gibt Maria absolut recht. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Es gibt ja Skitourengänger beiderlei Arten. Also die wirklich in der freien Natur auf den Berg raufgehen und ihre Ruhe haben wollen. Und die anderen, die vielleicht nicht ganz so gut Skifahren können, die dann die Pisten hernehmen zum Aufsteigen und Abfahren und sich dann teilweise ganz, ganz geschert verhalten. Das heißt also, sich nicht an die Regeln halten. Und das, finde ich, ist wirklich ganz eine schlechte Entwicklung.
Ich höre gerade über den Kopfhörer,
Theresa,
es gibt jemanden, Moment, ja, genau. Wir machen es jetzt der Reihe. Theresa, ganz kurz noch warten, bitte. Der Herr Zellmann aus Wien, kurz davor, bitte.
Mich drängt es, einen Einwand zu machen. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe jetzt mehrmals gehört, gesperrte Piste und auf eigene Gefahr und nur für Geübte. Das passt nicht zusammen. Ich dachte, so etwas gibt es nur in Österreich. Ich kann doch nicht ein Schild hinstellen, Eintritt strengstens verboten und drunter Achtung Stufe. Also da sollten wir uns schon einigen, ist nun eine gesperrte Piste ausnahmslos gesperrt oder genügt ein Schild, befahren auf eigene Gefahr? Aber diese Kombination, wo sich dann letztlich niemand auskennt, wo dann insbesondere junge Leute sagen, ja, das ist ja nur als Empfehlung aufzufassen, hier braucht es eine eindeutige Klärung.
Ich bin mir nicht so ganz im Klaren, wie weit unsere Hörerinnen und Hörer dieses alles verstanden haben, was der Herr Zellmann da gerade jetzt gesagt hat. Er hat nochmal darauf hingewiesen, wir brauchen eine eindeutige Beschilderung. Das war uns auch gestern Abend aufgefallen, haben wir mit der Maria auch drüber diskutiert. Oben in der Bergstadt schon stand gar nicht, dass die Talabfahrt geschlossen ist. Unten muss man schon schauen, wenn man den Skipass kauft, da hätten wir es bekommen. Maria, bleib kurz noch da. Theresa, hast du jemanden, der uns etwas sagen möchte oben?
Ja, Andreas Stopp, ich habe hier einen Mann und eine Frau getroffen, die nicht auf Skiern unterwegs sind. So viel kann ich verraten, sie haben Wanderschuhe an. Woher kommen Sie beide?
Aus Bonn im Rheinland.
Wie lange machen Sie denn hier in diesem Gebiet nun Skiurlaub?
Zurzeit eine Woche und gehen immer von Winterurlaub auf Sommerurlaub.
Wenn Sie einen Winterurlaub planen, welche Erwartungen müssen dann erfüllt sein? Was für Voraussetzungen sind Ihnen wichtig?
Nach Möglichkeit Schnee. Deshalb schauen wir immer, dass wir relativ hoch eine Unterkunft haben, eine sehr schöne Unterkunft und wo man gut einkehren kann.
Ich habe eben schon verraten, Sie haben Wanderschuhe an, Sie haben auch Stöcke dabei. Sie gehen also, was tun hier?
Also wir versuchen Hüttenwanderungen darzustellen, Kreuze zu besuchen, im Winter etwas weniger, aber dementsprechend, wo frei und geräumt ist, bewegen wir uns.
Wie lange sind Ihre Touren in etwa?
6 bis 8 Stunden täglich meistens so, ne?
Das ist eine sportliche Leistung. Kommen wir zu möglicherweise alternativen Sportarten. Sind Sie nur zum Wandern hier oder machen Sie auch andere Tätigkeiten?
Andere Tätigkeiten. Ich bin Weltmeister im Bretteljausen verzehren. Und ja, dementsprechend gehen wir auch schwimmen, ähnliches. Aber eigentlich gute Laune, schönes Wetter.
Ich nehme daraus, dass Sie nie Ski fahren. Ist das korrekt?
Das ist richtig. Wir sind also nur zu Fuß unterwegs.
Haben Sie schon mal andere Sportarten ausprobiert im Schnee?
Rodeln schon mal, aber dann Schlittenfahren eher, Schneeschuhwandern. Alles eigentlich rund ums Wandern.
Ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Sie wollen ja nun Ihre Tour beginnen. Und ich bedanke mich herzlich und gehe damit zurück ins Innere der Jännerbahn zu Andreas Stopp. Vielen Dank.
Vielen Dank, weil wir haben kühle Getränke und warme Getränke. Beides ist heute angebracht. Henning Hubert in Köln, unsere Hörerinnen und Hörer, die sich telefonisch oder per Mail gemeldet haben. Was gibt es zusammenzufassen und zu berichten, Henning?
Ein Hörer aus Mannheim, der ist ganz offen neidisch aus der Nebelsuppe. Ein paar melden sich und haben sportliche Anmerkungen, dass sie umgestiegen sind auf Langlaufen, dass sie das Bergwandern entdeckt haben, kritisieren auch die Preispolitik. Und eine Hörerin fragt auch, was kostet denn da? Das wissen doch die Touristiker bestimmt, so ein durchschnittlicher Skiberg für einen Touristen inzwischen am Tag. Das ist so die Sportlerfraktion. Und die anderen gehen ganz eindeutig auf ein Thema, das sie vermissen. Die fragen, wo ist denn hier der Umweltschützer in unserer Runde? Geht auf Klimawandel, auf Ökologie. Ich nehme da mal, da ist ziemlich viel Vorwurf auch drin. Ich zitiere mal so eine Art Gedicht, was sich nicht reimt. Liebe Skifahrer, ihr seid in Sachen Umwelt so ignorant wie Donald Trump mit der Blechkarawane in den Wintersport, Wasser für Kunstschnee statt für den Wald. Die Bergwälder vertrocknen und werden für Pisten abgeholzt. Vertreibung und Ausrottung der alpinen Tierwelt, also Stichworte Birkhuhn bei Ihnen am Jänner. Fahrt mal im Sommer hin, eine Katastrophe, der Spaß ist vorbei. Totes Land rund um die Dörfer. Und noch zwei Zeilen. Bergretter riskieren ihr Leben für größenwahnsinnige Skitölpel, siehe Michael Schumacher, und danach saufen bis zum Umfallen. Die Getränkeindustrie freut das. Das war so ein Hörer aus Berlin, auch aus der Nebelsuppe. Eine Meinung, Skisport ist nur für wohlhabende Menschen und purer Luxus. Die Natur wird extrem belastet durch Beschneiungsanlagen, Anfahrt mit dem Auto, Pistenbau und Seilbahnbau. Wie jeder Urlaub gehört auch der Winterurlaub auf den Prüfstand. Eine Hörerin sagt, sie ist seit vielen Jahren in den Schneebergen, das ist schön und gut, aber die Menschen dort scheinen sich noch gar nicht auf den Klimawandel einzustellen. Also immer wieder in den Mails und Anrufen bei uns hier in Köln. Der Klimawandel, der in diese Sendung reingebracht werden sollte, die fragt auch, stimmt denn die Idylle oder ist die Talabfahrt zu? Das haben wir jetzt nur erfahren. Für riskante Leute, die dürfen runter, aber in vielen Skigebieten gingen noch die Lifte dieses Jahr noch gar nicht auf. Da ist doch Gras im Tal. Könnte man nicht mehr Aktivitäten in den Sommermonaten anbieten und haben die Verantwortlichen eine Vision, wie es weitergehen soll. In die Richtung geht es auch so, Tanz auf dem Vulkan, in 10 Jahren, spätestens 20, ist es doch eh vorbei wegen des Klimawandels. Da kamen mehrere E-Mails und ein Appell, erhalten wir die Schönheit in dem Lebensraum der Berge. Sie sind nicht nur für Skifahrer da, sie sind ein Wert für sich selbst. Auf keinen Fall dürfen weitere Abholzungen erlaubt werden, um kommerzieller Interessen willen wie Bergbahnen und Lifte. Und dann noch eine konkrete Frage, interessiert denn jetzt wirklich der Tourist, der den Rodel greift, oder doch die Massen von Menschen an den Schlangen der Bergtalstationen? Und ein Hörer, der erinnert an einen Tagebucheintrag von Walter Kempowski aus dem Jahr 1989, vielleicht eine Erklärung, warum wir das alles machen. Schneefall ist so schön, der lässt die Depression vergessen.
Schneefall, Henning Über, haben wir hier überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Aber vielen Dank für die Zusammenfassung. Das werden wir fast gar nicht mehr alles abarbeiten können. Die verschiedenen Aspekte. Ganz kurz noch, weil ich fürchte, meine Skiwacht, Frau hier Maria, die muss draußen für Ordnung zu sorgen. Sie hatten von Henning Über mitgeteilt bekommen, diesen einen Aspekt, ja, und die Bergwacht muss dann retten und riskiert ihren Kopf für Menschen, die eben in den Bergen sich nicht adäquat bewegen. Ist das ein bisschen überzeichnet oder stimmt es mit der Realität überein?
Es kommt drauf an. Wenn natürlich die Verhältnisse ziemlich schwierig sind, dann gehen wir oft doch ein Risiko ein. Aber wir schauen natürlich, dass das immer kalkulierbar ist. Wir schauen, dass das auf jeden Fall immer sicher ist. Aber es ist schon vor allem für die Bergwacht in Berchtesgaden, ist es schon eine extreme Aufgabe, würde ich schon sagen. Vor allem, weil da auch die Masse da ist.
Und dieser Aufgabe kommt Sie nach mit Ihren Kollegen und Kolleginnen. Vielen Dank, dass Sie reingeschneit sind in dem Sonnenschein zu uns und ein bisschen uns mitgeholfen haben und erzählt haben über Ihre verantwortungsvolle Aufgabe. Die Kosten, vielleicht gerade noch dieser Aspekt, weil danach konkret gefragt wurde. Eine Tageskarte, Sie, Maria, müssen ja keine kaufen. Aber es kostet, glaube ich, ein Tagespass 39 Euro hier bei der Jena Bergbahn. Da kann man den ganzen Tag hoch und runter fahren. Herr Steiger, ist das viel oder ist das wenig?
Ja, das kommt darauf an, mit was man es vergleicht mit anderen Sportarten. Also es gibt Sportarten, die sind teurer als das Skifahren und andere, die sind billiger. Man muss das im Gesamtpaket des Urlaubs sehen. Da macht ja der Tagespass nur einen kleinen Anteil aus. Also für die Unterkunft zahle ich normalerweise noch deutlich mehr. Und von dem her muss man das im Gesamtpaket sehen. Aber Skiurlaub, wenn ich rein eine Woche Skifahren will, dann ist das schon eine vergleichsweise teure Urlaubsart.
Da geht schon mal ein Monatsgehalt drauf, wenn man das mit der Familie macht und einigermaßen anspruchsvoll da untergebracht ist. Fritz Rasp, vielleicht gerade ironischerweise an Sie die Frage, der Sie ja aus Ramsau kommen und damit, sagen wir mal, mit dem Bergsteigerdorf Ramsau ja auch eine andere Form des Tourismus in Ihrer Gemeinde propagieren. 36 Jahre lang machen Sie das schon, also Sie haben das wirklich wachsen gesehen. Sie haben eine Tochter, der haben Sie wohl Ihre Philosophie weitergegeben, denn sie sei eine Bergnärrische, die ist ständig irgendwie am Berg unterwegs und deswegen ist auch gut, dass Maria von der Skiwacht noch da ist, denn sie gehört ja auch zur jüngeren Generation. Wie haben Sie das, Fritz Rasp, hinbekommen, dass Ihre Kinder, Sie haben zwei und die sind beide in der Region geblieben und sind nicht weggegangen, auch Maria nicht weggegangen hinaus in die weite Welt und haben ihre kleine Heimat dort in Bayern alleine gelassen, weil sie gesagt haben, da kann ich sowieso nur im Tourismus Geld verdienen.
Ja, es ist so, mit großer Freude merke ich, dass wie verbunden das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in ihrem Leben. Die Caro, also die Ältere, die geht fast zwei oder dreimal in der Woche auf den Berg, also mit den Ski auf den Berg. Und im Sommer natürlich auch. Und der Sohn, der Benni, der hat eine Gastronomie aufgebaut im Berchtesgaden, wo er regionale Produkte vertreibt, die Lederstumm. Insofern sind die wirklich verwachsen mit der Region und sie lieben ihre Heimat.
Wie ist das bei Ihnen, Maria? Haben Sie sich bewusst entschieden, hier in Ihrer näheren und weiteren Heimat zu bleiben?
Ja, also ich bin da relativ offen. Also ich darf schon gerne andere Sachen sehen. Aber ich bin hier eigentlich zufrieden. Es ist schön da. Bin gern da. Und man kann ja auch in Urlaub fahren und mal was anderes sehen. Also man muss jetzt nicht immer irgendwo, sag jetzt mal, woanders hinziehen, sondern hier ist ja auch schön. Also.
Wobei wir bei, wenn man den Vergleich aufmacht, das können wir jetzt gar nicht mehr so richtig diskutieren. Unsere Hörerinnen und Hörer haben das ja auch angemahnt. Wie ist das jetzt denn wirklich mit der Umwelt und ist der Spaß denn nicht eigentlich bald vorbei? Wenn man den Ski- und Wintertourismus nimmt, im Vergleich zum Ferntourismus, schneidet er eigentlich ökologisch gar nicht so schlecht ab, oder?
Ja, wenn man alles zusammennimmt, auch die CO2-Emissionen, dann ist es sicher weniger belastend, wenn ich mit dem Auto in Urlaub fahre, als wenn ich fliege. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel benutze. Also das muss man im Gesamtpaket sehen und ich denke, die Frage ist richtig, sich zu fragen, wie ökologisch, wie viel macht es Sinn für jeden Einzelnen. Ich denke, es gibt einige Skigebiete, die hier auf einem guten Weg sind. Es gibt andere Skigebiete, die hier noch etwas verschlafener sind, aber der Gast hat die Möglichkeit, sich zu informieren und entsprechende Gebiete auszuwählen.
Ja, und da darf man gleich erwähnen, dass Berchtesgaden eine alpine Perle ist, das heißt genauso wie Reichenhall. Wir sind mit der Bahn erreichbar und versuchen auch im Bereich Mobilität immer mehr anzubieten. Also wir überlegen uns sehr wohl, wie wir in der Zukunft unseren Tourismus gestalten. Aber man darf nicht vergessen, diese Region lebt seit 150 Jahren vom Tourismus. Das ist auch ein ökonomisches Thema. Und da ein Gleichgewicht zu haben und in die Zukunft dieses berühmte Nachhaltigkeit, hat ja nicht immer nur ökologische, sondern auch ökonomische Hintergründe. Das ist die große Aufgabe der Zukunft.
Wobei, da ist ja auch positiv gemeint ein Trick dabei. Sie sagen ja auch nicht irgendwie, Sie plakatieren ja nicht, wir machen hier Nachhaltigkeit, sondern Sie bieten Dinge an, konkrete Dinge, die nachhaltig sind. Da muss ja nicht das Etikett nachhaltig draufstehen. Hauptsache, es ist dann so. Herr Zellmann, wir brauchen Sie noch mal ganz kurz. Wir haben leider nur noch 4 Minuten insgesamt, aber nicht, dass Sie die 4 Minuten reden müssen. Wir haben noch so viel zu besprechen. Aber ich brauche noch Ihre Expertise. Stimmt folgende Gleichung, die man sehr oft hört. Erweiterung des Skigebietes gleich schafft Arbeitsplätze, gleich hält die Jungen in der Region.
Das stimmt zum Teil. Und genau darum geht es ja. Das ist ein Aspekt. Das ist der ökonomische Aspekt. Und dem gilt es jetzt, den ökologischen entgegenzuhalten. Jedem Touristiker ist bewusst, dass Natur, eine gesunde Natur, eine saubere Umwelt die Basis des touristischen Angebotes sind. Ohne das geht es ja gar nicht. Und die ökonomische Entwicklung einer Region mit diesen ökologischen Aspekten unter Einklang zu bringen, dafür gibt es keine Patentrezepte. Da können auch nicht Außenstehende von der Bundeshauptstadt oder wo immer aus wissen, was dort richtig oder falsch ist. Diese Expertisen müssen einfließen, die müssen von den Einheimischen gehört werden. Aber noch einmal, letztentscheidend, aufgrund aller dieser Aspekte, sollten es in erster Linie diejenigen, die von und mit dem Tourismus leben.
Es gibt, und das hat, glaube ich, Jens Badura, den man vorhin aus Zürich zugeschaltet hatte, er hat wohl mal formuliert, es gibt so eine Gunst des Verschlafens. Herr Rasp, das ist dann auch Ihre letzte Wortmeldung für diese Sendung Lebenszeit heute. Hat Ramsau verschlafen, den Anschluss an die großen Skigebiete, an die Ströme des Tourismus? Oder sind Sie umgekehrt froh, dass Sie so ein bisschen in einer Art Dornröschenschlaf sind?
Vor 20 Jahren wurde uns vorgeworfen, dass wir es verschlafen haben. Das stimmt auf alle Fälle. Heutzutage sind wir froh, dass wir diesen Trend nicht nachgerannt sind und jetzt ganz was anderes anzubieten haben, nämlich eine nachhaltige touristische Entwicklung. Und ich glaube, dass wir für die Zukunft in dieser Hinsicht sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Frau Schlögel, der Jänner ist relativ neu, die Bergbahn. Was haben Sie weiter vor? Wird weiter ausgebaut?
Also die Jänner, ich baue ja nicht aus, muss ich auch dazu sagen. Den Jänner hat es ja vorher schon gegeben. Der wurde ja 1953, seitdem gibt es die Jännerbahn. Sie wurde nur erneuert und mit neuen Anlagen versehen, die jetzt dem internationalen Standard entsprechen. Also wir sind jetzt einmal mit diesem Angebot, das ja seit dem heurigen Winter das erste Mal wieder voll da ist, einfach wunderbar zufrieden und glücklich.
Herr Zellmann in Wien, wir können das nicht mehr diskutieren, aber ich will es doch noch ganz kurz unterbringen. Sie haben mal gesagt, die Touristiker müssen sich in Zukunft mehr Zeit für die Urlauber nehmen, denn Zeit ist das höchste Gut und der Urlauber muss auch lernen, dafür zu bezahlen, dass er von seinen Gastgebern Zeit sozusagen geschenkt bekommt. Also der Wachstumshörigkeit müssten wir ein Ende bereiten. Herr Zellmann, es reicht nicht mehr als für eine kurze Bemerkung Ihrerseits.
Die personenbezogene Dienstleistung ist die Wertschöpfungskomponente der Zukunft. Das hat mit der Dienstbotentätigkeit der 60er, 70er, 80er Jahre überhaupt nichts zu tun. Und dieses High-Touch, das wichtiger wird als das High-Tech, ist jene Komponente, die in der Dienstleistung besonders wichtig wird. Und die Tourismuswirtschaft könnte dafür die Leitwirtschaft der Dienstleistungsgesellschaft werden.
Robert Steiger, Universität Innsbruck.
Ich denke, also die Zukunft wird vielfältig sein, auch was die Ausrichtung der Destinationen betrifft. Es wird weiterhin den Skitourismus geben, aber nicht mehr überall, wo es ihn heute gibt. Und man wird sich Gedanken machen müssen, wie groß ist mein Risiko in der Region, wo ich meinen Betrieb habe, was Skifahren betrifft, wie groß sind die Potenziale und was sind unsere Alternativen.
Meine Damen und Herren, Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Wir werden das Thema weiter unter Beobachtung behalten. Wir werden nachher hier runterfahren, diese Piste unter Einhaltung sämtlicher Berg- und Skiwacht vorgegebener Bestandteile. Vielen Dank Ihnen allen, die Sie da gewesen sind. Theresa Bohrer hat diese Sendung konzipiert. Christoph Weyer, Nils Heider und Daniel Evers waren unser Bergproduktionsteam. Und Andreas Stopp verabschiedet sich aus dem gleißenden Sonnenschein am Jänner.